willkommen zu Folge 175 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Jan.
Hallo zusammen.
Hallo Jan. Hi. Und mit Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns mögt, dass ihr uns ein paar Sterne da lässt oder uns weiterempfehlt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns anschreibt. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen konkreter auf die Fragen einzugehen dieses Jahr. Wir haben die sonst immer so ein bisschen in unsere Folgen einfließen lassen. Aber wir werden uns bemühen, das dieses Jahr nochmal ein bisschen anders zu handhaben und diese Fragen gegebenenfalls konkreter anzusprechen. Ihr könnt uns wie immer schreiben per E-Mail. Das ist exil@fortuna-podcast.de. Ihr könnt uns auch folgen und schreiben bei Instagram. Da ist das Handle ausexil_f95. Oder bei Twitter, da sind wir am aktivsten, würde ich sagen, das ist das Handle @ausexil. Also schreibt uns an, empfehlt uns weiter, lasst uns eine positive Bewertung da, wenn ihr uns mögt. Und vielen Dank und auf ein neues, würde ich sagen.
Auf ein neues. Ja, genau, auf ein neues. Wir müssen uns natürlich heute um die Saisonvorschau kümmern. Und ja, leider sind wir da nur zu dritt. Der Tim ist leider nicht dabei. Wie das halt so nun mal so ist, wenn die Saison so früh startet, kann das immer mal wieder mit den Sommerferien kollidieren. Das hat dieses Mal leider nicht so gut funktioniert bei uns. Von daher sind wir zu dritt, hoffentlich beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal dann auch wieder mit Tim.
Der wollte nur nicht, ja, sagen wir, wie es ist, ja, in seinem Urlaub auf dem Campingplatz die entspannte Zeit tauschen, indem er dann mit dem Handy über den Campingplatz pest, um irgendwas zu Fortuna zu sagen. Das ist alles eine Einstellungsfrage, meine lieben Freunde. Ja, während ich natürlich sagen, hier vorbildlich sitze und mich auf gar keinen Fall von im Hintergrund laufendem Surfwettbewerb bei Olympia ablenken lasse. Ja. Aber es ist die Grundstimmung, in der man so reinkommen kann. Irgendwelche Südseeinseln, das ist irgendwie so abgefuckt.
Ja, stimmt, die machen das in ihren Überlandgebieten oder Überseegebieten.
Überseegebieten, ne? Das sieht sehr nett aus. Das ist ein sehr frustrierender Sport, weil sehr lange nichts passiert und dann passiert kurz was und es funktioniert dann meistens nicht. Aber das nur mein Kommentar zum Surfen bei Olympia.
Stichwort frustrierender Sport. Nee, die Überleitung nehme ich jetzt nicht, sondern weise vorher noch ganz kurz darauf hin, dass es in diesem Jahr wieder, wie gewohnt, ein Kicktipp-Spiel von uns geben wird. Also wenn ihr Lust habt, die Ergebnisse der Fortuna und der gesamten zweiten Liga mitzutippen und die Bonusfragen zu beantworten und da gegen uns anzutreten, das ist immer ein großes Hallo, weil ich glaube, beim letzten Mal war keiner von uns unter den Top 20 oder sowas. War auf jeden Fall ein ziemliches Desaster. Also viel Spaß, da gegen uns anzutreten. Das ist nicht so schwierig. Aber andere Leute, die sehr, sehr gut tippen, gibt es normalerweise. Macht es gerne wieder. Auch bei Aus dem Exil einfach suchen, da sind wir sehr einfach zu finden. Sonst könnt ihr auch bei Twitter nochmal den Link finden.
Und packen wir ihn auch in die Shownotes.
Ja, das ist gut.
Genau, das können wir auf jeden Fall auch nochmal tun. Einfach nicht vergessen, das geht am Freitagabend schon los.
Das ist auch ich mache das parallel, nehme ich nicht. Aber es gibt ja diese wunderbare Tasse zu gewinnen, die ist natürlich nicht im Handel erhältlich, sondern nur mit einem Sieg beim Kicktipp. Die aus dem Exil-Tasse. Exklusiv. Die ist jetzt dieses Jahr zum ersten Mal nach Düsseldorf gegangen, oder? Und zwar ist sie auch immer ins Exil gegangen, was ja auch irgendwie ganz schön war. An Leute, die eben nicht. Also. Ist mir gerade aufgefallen.
Ja. Wie sagte mein Opa, oder sagt er immer noch, die Liebe wächst mit der Entfernung zum Quadrat. Also. So ist das. Viele Exilanten und Exilantinnen.
Kriegen wir das als Titel in den Folgentitel rein?
Ich habe mich gerade auch schon gefragt. Aber es ist ein sehr schönes Promo.
Ja, man kann ja schon auch, also die Entfernung könnte ja auch eine gute Überleitung sein, wenn man sie mit Abstand übersetzt. Aber gut.
Weil die letzte Saison wirkt noch nicht so ganz so weit entfernt. Sommerpause war gefühlt nicht so lang.
Nee. Ja, da bin ich und nicht trotzdem, der Einzige, dem das so geht, ja. Oder?
Nee. Aber es war trotzdem die sommerpausigste Sommerpause seit vielen Jahren, was Fortuna angeht für mich. Ich glaube, das geht sehr vielen von uns so, dass man nach diesem doch sehr niederschmetternden Ende dieser letzten Saison erstmal ein bisschen Abstand brauchte.
Ja, ich meine, bei mir war es ja schon, ich fing das schon vorher an, ich war schon am Ende der Saison irgendwie mit anderen Dingen eingebunden und aus anderen Gründen da irgendwie ziemlich gestresst und ich war sehr froh, dass die Saison vorbei war, also vielleicht jetzt nicht so, wie sie geendet hat, das ist natürlich klar, aber ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht mal ganz gut, dass das Fußballthema jetzt erstmal im Hintergrund rückt und irgendwie, ja, dann kommt halt EM und dann kommt halt dies und das und zack, bumm, ist halt wieder, sitzt man wieder da, schaut einen Jetski dabei zu, wie er über Südseeinseln fährt und spricht über die Fortuna Düsseldorf. Aber auch mir geht es so wie dir, Moritz, sehr pausige Pause.
Ja, also mir geht es auf jeden Fall auch so, ich habe mich selten so wenig mit Fortuna beschäftigt, seit wir hier den Podcast machen, glaube ich. Also natürlich verfolgt man irgendwie auch alle News und so, aber ich glaube einfach in meinem Kopf und bei den Gedankenspielen, die man da irgendwie so anstellt, immer mal in der Sommerpause hat das diesmal einfach ein bisschen weniger Raum eingenommen. Und das hat auch was Gutes. Also wenn ich mir überlege, ist es auch einfach so eine Form des älter und weiser und abgeklärter Werdens. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir und ich glaube im Speziellen auch ich mich die letzten Sommerpausen und gerade auch die letzte über Transfers und das Ausbleiben von Transfers und so aufgeregt habe, da ist diesen Sommer bei mir auf jeden Fall die absolute Gleichmut irgendwie einfach nur anzutreffen und vielleicht einfach auch so ein Stück weit so Akzeptanz, dass halt gewisse Sachen irgendwie nicht so entschieden und so gemacht werden, ne, also da, wie man das irgendwie gerne hätte, wie ich das hätte und ja, einfach ein bisschen sich überraschen lassen und ja, trust in Alofs und trust in Weber.
Aber ich meine, da könnte man ja, ich verstehe deinen Punkt, man könnte jetzt aber darüber auch diskutieren, ist nicht tatsächlich so im Verhältnis zu den letzten Jahren auch schon relativ viel passiert. Ne? Also ich glaube, du willst auf was anderes hinaus, aber man könnte jetzt auch gegen argumentieren, naja, du kannst auch wenig darüber meckern, dass wenig passiert ist, weil es ist ja schon ein bisschen was passiert. Also nicht alles jetzt in der Sommerpause, einige Spieler waren ja vorher schon klar, auf die wir nachher noch kommen werden, aber es ist jetzt nicht so, dass die Fortuna irgendwie nur zwei Leute hat, mit denen sie da in den Spielbetrieb startet. Ne?
Ja. Würde ich auch so sehen. Außerdem möchte ich noch ganz kurz ergänzen, dieser absolute Abstand zum Fußball sorgt ja auch dafür, dass ich keine Ahnung habe, ob der SC Paderborn jetzt schon 6 oder 12 Spieler neu verpflichtet hat oder wer jetzt alles in der zweiten Liga schon sich irgendwelche herausragenden Talente der dritten Liga gesichert haben. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also natürlich habe ich eine Ahnung davon, was die Fortuna sich so für Neuzugänge besorgt hat. Aber ich weiß halt auch gar nicht, was die anderen Mannschaften gemacht haben. Und da konnte man sich ja auch im letzten Jahr schon schön selbst hochschaukeln, wenn man immer wieder geguckt hat, die Transfermeldungen und wer da jetzt alles schon bei wem zugeschlagen hat und so. Da war ich einfach komplett raus. Also das ist schon auch angenehm. Das sorgt auch für Abstand.
Ja,
oder absolut. Wisst ihr, wie viele Spieler der SC Paderborn verpflichtet hat in der Sommerpause bisher?
Ja, also ich habe mir das schon, ja, schon. Auch alles mal angeschaut. Doch, 9. Also natürlich auch gesehen, dass da andere viel, viel mehr getan haben. Aber das war eher so in dieser Phase, wo ich mich immer am meisten aufrege, wenn es halt die Ablösentransfers am Anfang gibt, so direkt in den ersten Wochen. Aber auch da aus Gründen, da das Ende der letzten Saison noch nicht allzu lange her war, vielleicht irgendwie weniger intensiv als sonst. Und auch einfach weniger Potenzial und einfach Ressourcen zum Aufregen gehabt, emotionale.
Ja. Ich finde es ganz hervorragend, dass wir uns in unserer Vorbereitung auf die Saison ja vorgenommen haben, uns stringenter an vorgefassten Ablaufplänen zu halten. Und wir sind aktuell bei Top 5. Möchte ich nur mal kurz anmerken.
Na,
also ich finde, wir kriegen
die Kurve noch. Wir geraten da gerade rein.
Ja. Wir kriegen die Kurve noch. Wie wird denn die Fortuna aussehen, wenn sie dann aufläuft?
Das ist nämlich, finde ich, auch, um da jetzt die Kurve zu kriegen, ein sehr schönes Thema, um dann jetzt doch erstmal vielleicht noch ein bisschen flacher reinzustarten. wir schauen uns mal erstmal die Trikots an. Also auch da kann man sich ja, wenn man das möchte, schon ganz schön die Köpfe einschlagen. Aber starten wir doch erstmal mit dem Heimtrikot. Wie gefällt es euch denn, Moritz? Wie gefällt dir das Heimtrikot der Fortuna diese Saison?
Also ich muss sagen, ich verstehe diese zwei Rottöne nicht und finde es eher so ein okayes Trikot.
Also ich verstehe die zwei Rottöne schon irgendwo. Ich verstehe diese Querstreifen nicht.
Also Längsstreifen.
Diese Längsstreifen, Längs. Nicht Querstreifen. Längsstreifen, Entschuldigung. Man sieht schon, wie gut man das ist. Da hätte man drauf, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Es ist okay. Ist ein okayes Trikot. Ich will da gar nicht meckern. Kann man machen.
Ja. Also ich Sponsor-Logo in Weiß.
Halt okay, wenn letztes Jahr waren halt Querstreifen, dann halt dieses Jahr Längsstreifen. Okay, das ist halt.
Ja, das sieht eher so aus, als ob das irgendwie halt so ein Tiger Innovation,
was man halt irgendwie so erwarten kann von den Ausrüstern gerade. Leider ist das ja so. Ich finde das Trikot eigentlich von weitem ganz okay. Also ich habe so im Fernsehen sieht es etwas besser aus als vom Namen, weil da einfach diese beiden verschiedenen Rottöne nicht auffallen. Das Trikot wäre viel besser, wenn man es einfach bei einem Rotton belassen hätte, bei diesem einen, bei dem Rotton, der halt auch im Logo zu sehen ist. Das würde es einfach alles viel, viel einfacher machen, aber es ist auf jeden Fall okay, genau wie Moritz es gesagt hat, dem würde ich auch zustimmen. Es ist in Ordnung. Punkt.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Auswärtstrikot. Und beim Auswärtstrikot, nicht? Sie müssen hier, ne, es gibt zwei Trikots, die mit aus anfangen. Auswärts, das Weiße. Also, das ist schon sehr lieblos gemacht. Und das Einzige, was so ein bisschen liebevoll sein soll, ist diese Rhein, das ist mir lange nicht aufgefallen, das ist so ein bisschen der Fluss, der Rhein um das Logo herum, also quasi, dass man das Logo ist da, wo Düsseldorf ist, in dieser Optik, dieser kleinen, das sieht aber irgendwie so aus, als ob das nur so ein Fussel wäre. Also da weiß ich, das finde ich nicht so schön. Aber okay.
Ja, sieht halt eigentlich genauso aus wie das von letztem Jahr und das war eines der hässlichsten und am billigsten aussehenden Fortuna-Trikots aller Zeiten und da hat man jetzt
halt einfach ein irgendwie noch
an der einen Stelle irgendwie, genau. Das sieht wirklich, also haben wir, glaube ich, ja auch schon mehrfach hier so beziffert und beschrieben. Das sieht einfach aus wie so ein 7-Euro-Kick-Trikot, das du dir irgendwie von der Stange holen kannst. Da hat sich jemand wirklich einfach keine Mühe gegeben und es würde halt einfach viel, viel besser aussehen, wenn man halt einen Haufen Sachen weglassen würde. Aber ja, ich finde einfach dieses Sponsoren-Logo und die Sponsorenfarben passen halt einfach überhaupt nicht zu dem Weiß dahinter. Also das ist einfach kein Match und da man kann es nicht richtig machen, glaube ich. Also wenn man ein weißes Trikot haben will, da passen einfach gewisse Sachen nicht zueinander. Ich finde auch das Adidas-Logo und Targo Bank passen nicht gut zusammen. Das ist halt, sieht halt auf allen Trikots irgendwie halt einfach nicht so gut aus. Das ist irgendwie ja auch einfach kein gutes Match, aber bei dem Trikot passt einfach wenig zusammen. Immerhin das Logo in den Vereinsfarben und das ist ein Plus.
Gute. Okay. Also jetzt kommen wir zum Ausweichtrikot. Ja. Der beste Topseller, ich glaube, man kann jetzt mal vorbestellen hier, die Damenvariante mit einer etwas taillierteren Form ist erst wieder Mitte Oktober lieferbar oder überhaupt lieferbar. Vorbestellungen werden eingenommen oder genommen von der Fortuna. Also ich glaube, ökonomisch gesehen, mit Ansage, ein sehr erfolgreiches Trikot. Vielleicht auch hier nicht so kreativ, wie man sich das vielleicht beim ersten Blick denken mag, weil es hat ja diese Vorgeschichte mit dem sehr erfolgreichen DFB-Trikot gegeben, die ja auch ähnlich farbgebungsmäßig unterwegs gewesen ist, die deutsche Elf. Aber es gibt ja dann genau beim Logo den großen Debattengrund. Wie heilig sind euch denn die Farben des Vereins?
Es hat irgendwer auf Twitter hat das mal so bearbeitet, dass das Logo in Rot-Weiß auf diesem Trikot war. Und man muss schon sagen, es sah richtig kacke aus. Also so einfach von den Farben. Ja, also ich glaube, ich reg mich da nicht so drüber auf. Ich finde einfach das Trikot, glaube ich, an sich auch irgendwie auch cool als Auswärtstrikot, aber es gibt eben, also es erinnert mich jetzt halt, Ausweichtrikot, es erinnert mich jetzt halt einfach an dieses DFB-Trikot, wo da irgendwie jede Menge Unsympathen drin rumgerannt sind auf dem Feld. Also ich spreche hier von der Mannschaft, nicht von den Menschen, die das gekauft haben. Ich finde das Trikot an sich irgendwie schön und ich glaube, es ist voll okay und dass es ein Verkaufsschlager ist, finde ich auch super. Und genau, ich habe einfach diese DFB-Assoziation und das interessiert mich einfach nicht so doll.
Du hast zu viele Leverkusener in diesem Trikot gesehen. Möchtest du das damit sagen?
Ja, also ich meine, da gibt es ja ein paar andere Nasen, die ich auch nicht besonders sympathisch finde. Aber Leverkusen
auch. Der Kern der Nationalelf sind halt irgendwie Spieler von Bayern, von Leipzig und von Leverkusen so. Und dann weiß ich nicht. Deswegen mag ich diese Assoziation eigentlich auch nicht. Ansonsten stört es mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, weil dass man sowas halt mal macht und es scheint ja immerhin auch anzukommen. Ne? Also das ist für mich auch so ein kleines Kriterium, dass man halt sagen kann, okay, auch wenn es mir halt persönlich nicht gefällt und ich finde es nicht gut, dass das Vereinswappen halt nicht in den Originalfarben ist, aber genau wie Moritz schon gesagt hat, das würde natürlich katastrophal aussehen. Ne? Irgendwie rot mit Pink und Lila zusammen, das sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. Das passt halt nicht. Und wenn man halt eben mit diesem Trikot geht, dann muss das eben so aussehen. Und ich finde das jetzt für so eine paar Handvoll Spiele nicht so dramatisch, auch wenn ich es halt irgendwie, ja, wenn es halt nicht so wirklich mein Geschmack ist. Ich weiß auch nicht, wie gut diese Trikots halt wirklich aussehen an so einem nasskalten Februarabend, wenn halt die Spieler, die da drin sind, dann halt irgendwie nicht braun gebrannt sind, sondern eher so käsig weiß.
Paderborn gerade 4-0
käsig, was auch bekommen. Immer für eine Hausfarbe ist. Ja. Genau, und du halt dann irgendwie durch so einen Paderborner Acker flügst dabei, weiß ich nicht so richtig, aber mein Gott, also es scheint immerhin sehr, sehr viele Leute zu geben, deren Geschmack das extrem trifft und dann müssen wir, glaube ich, im modernen Fußball auch einfach zufrieden sein, dass es da eben Leute gibt, die sich einfach sehr darüber freuen und die dann eben Fortuna über dieses Trikot so erleben und das ist dann total okay für mich.
Ich finde das, ich kann auch verstehen, warum man das gut findet. Jetzt ist aber die Frage. Also wenn es jetzt bei der nächsten Mitgliedervollversammlung einen Antrag gibt, und ich kann mir vorstellen, dass sowas kommt, dass quasi bei den Trikots der Fortuna das Vereinslogo nur in Rot-Weiß, also genau quasi im Original wiedergegeben werden muss, wie stimmt ihr denn dann? Also würdet ihr dann halt also ein Trikot dann wieder verunmöglichen, wenn ihr dann mit Ja stimmt? Also
wahrscheinlich ja.
Boah, da müsste ich, glaube ich, länger drüber nachdenken. Da habe ich jetzt gerade keine Antwort drauf.
Ihr könnt euch immer noch enthalten, ne? Das ist so ein bisschen die... Ja. Aber, also ich finde es auch.
Wann ist denn die Versammlung, Jan? Hast du das schon auf dem Schirm?
Wahrscheinlich wieder.
Wohl im November sein.
Ja, da hat man es vielleicht schon mal gesehen. Ja, an einem kalten Wintertag in, weiß gar nicht, wann wir in Paderborn spielen, habe ich noch gar nicht geguckt. Ich schaue gerade mal.
Er ist im Oktober, glaube ich. Ah ne, November, aber zu Hause.
Ja, zu Hause, okay. Gott, wird das Trikot gerade nochmal so vom Haken springen quasi. Ja, ich finde es halt total valide, wenn man sagt, ey, geiles Trikot, kaufe ich mir. Ich finde es aber auch, das ist jetzt auch so ein bisschen, ne, die Enthaltungsfrage, Antwort, wenn man halt sagt, puh, ja, Farben des Vereins sind ja schon irgendwie festgelegt, sind auch irgendwie wichtig in das Logo, naja. Ja. Man kann es positiv sehen, negativ sehen, von wegen, ja, das ist ein Ausdruck des modernen Fußballs, man kann es auch positiv sehen. Ja. Dass gewisse Kombinationen, die vor noch einigen Jahren halt mit sehr abwertenden Kommentaren bedacht worden sind, mittlerweile völlig akzeptabel sind im Herrenbereich und gefeiert werden, das finde ich jetzt auch nicht abwegig. Ne? Haben wir die DT-Frage schon geklärt?
Yes.
Ja, Ja, noch irgendwas zu den Trikots? Ich glaube, das muss dann auch reichen. Wir werden
Sache noch.
Ja.
Habt ihr diese bei nach England sind die ja mit diesen komplett weißen Trainingsausrüstungen gefahren. Habt ihr euch das angeguckt, diese Zusammenschnitte?
Ja, so ein bisschen drüber.
So Social Media Content habe ich nicht gesehen.
Ja, das ist mich dann nicht so viel mit zu beschäftigen und einfach zu denken, okay, das ist jetzt nichts, was mich jetzt speziell anspricht. Und
okay.
Ich schaue schnell etwas weiter.
Okay. Ja, gut. Dann ich bin mir auch nicht so sicher. Also ich meine, bei Shinta mit seiner jetzt weißen Haarpracht oder hellen Haarpracht, da sah das gar nicht schlecht aus. Aber sonst war ich mir nicht so sicher, ob das so gelungen ist, aber das ist jetzt auch nur ein weiteres Randthema. Und da wir eh nicht irgendwelche Expertise in Modedingen oder ich weiß nicht was für uns beanspruchen sollten, ich weiß ja, wie wir normalerweise rumlaufen, gehen wir zum nächsten Thema.
Ist auch ein Thema für wieder genau für das alle. Gleiche Thema, wo man halt sagen kann, ähnlich wie bei dem Trikot, wir sind dann nicht Zielgruppe und dann nimmt man das einfach so hin.
Ja.
Ja, dann schauen wir mal zu etwas handfesteren Themen. Nächste Saison wird es ja genau wie in der vergangenen Saison auch wieder ein paar Fortuna für alle Spiele geben. Freuen wir uns sicherlich sehr drauf. Und wie wir heutzutage, genau wie wir halt mittlerweile wissen, werden es 4 sein. Der Verein hatte ja angekündigt, dass es mehr sein werden als letztes Jahr. Dieses Jahr sind es also 4. Und die Gegner stehen auch schon fest. Das ist einmal der Hamburger SV, dann die SV Elversberg, Darmstadt 98 zum Rückrundenstart und Preußen Münster. Wenn ihr euch die 4 Mannschaften anschaut, meint ihr, dass man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen kann? Also erstmal, wie findet ihr diese Auswahl der Mannschaften so? Hat man da irgendwie von allem was dabei? Und kann man vielleicht wirklich kleine Rückschlüsse darauf schließen, wie gut es gerade um Fortuna für alle bestellt ist? Weil wir da ja auch immer so ein bisschen unken, läuft das eigentlich wirklich gut? Mit Sicherheit nicht so richtig, wie man sich das gewünscht hat. Wo stehen wir da und wie gefallen euch diese Gegner?
Also ich glaube, der HSV ist halt so ein bisschen das Betttuch, das alles andere bedecken soll. Man kann halt immer sagen, ja, wir haben ja den HSV ausgewählt. Darmstadt 98 ist halt eine sneaky, clevere Wahl, weil man kann sagen, das ist ja der Erstligist letztes Jahr, was er aber natürlich nicht ist. Es ist ja Darmstadt 98, ja, und alle wissen es, aber man kann halt sagen, ja, das ist der Absteiger, die spielen heute oben mit. Vielleicht tun sie es auch, ja, will ich gar nicht sagen. Und ich will auch nichts gegen Darmstadt 98 sagen, ne? Also das ist ein sehr, sehr ehrenvoller Verein und mit viel Tradition und so weiter und so fort, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich Elversberg ist halt witzig, weil Jobst das ja selber mal gesagt hat, das wird ja nicht Elversberg sein, die werden ja schon gute Leute Vereine anbieten. Und halt Preußen Münster, auch ein Traditionsverein, Aufsteiger. Also in Kombination damit, dass man länger nichts mehr gehört hat, dass da irgendwie alles gut läuft und die Sponsoren Schlange stehen und sehr viel Geld in die Hand nehmen wollen, würde ich sagen, es ist ein weiteres Indiz dafür, vielleicht das kleinste Indiz dafür tatsächlich, würde ich sogar sagen, dass es um Fortuna für alle nicht so gut bestellt ist.
Ja, ich gehe da größtenteils mit. Ich glaube, ich finde Münster irgendwie eigentlich auch ganz gut, weil es ist in der Nähe, da werden Leute
auf jeden Fall, ja,
aus Münster, ja, auch hinkommen und wenn es dann ein paar mehr werden, weil die Fortuna nicht ihr Kontingent nur an Fortunen vergeben haben wird, dann ist es auch okay. Und ja, also Elversberg ist natürlich irgendwie witzig mit diesem Spruch von Jobst selber. Vielleicht ist es auch einfach eine nette Selbstironie, dass wir gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall im zweiten Jahr dann aber machen, wenn du gesagt hast, das wird nicht Elversberg. Fände ich irgendwie ganz funny. Ja, also ich meine, beunruhigender ist ja einfach dieses Thema mit den neuen Sponsoren. Ne? Man ist ja nach wie vor, ich meine, Jala ist eingestiegen als so Partner, aber auch schon irgendwie mit Abstrichen und so. Und man ist ja trotzdem bei den großen Sponsoren immer noch im Minus quasi für dieses Projekt.
Ja.
Und also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch, dass auch dieses Projekt, ähnlich wie auch der Kader und die generelle finanzielle Handhabung von dem Ganzen, sehr auf Erstliga-Aufstieg ausgelegt ist. Und dass es auch für dieses Fortuna für alle eben ein sehr tiefer Schlag war, dass es dann nicht geklappt hat. Aber ich denke, dass es dadurch einfach nochmal viel attraktiver wird. Wenn du eben in die Bundesliga aufsteigst, dann kannst du halt die ganzen Topspiele gegen Bayern, Leipzig, Leverkusen, kannst du alle gratis machen. Finde ich fantastisch. Genau, aber das hat jetzt so nicht geklappt. Ja, also ich glaube, nach wie vor hängt da sehr viel an dem sportlichen Erfolg auch der Fortuna. Ich meine, sie waren ja nah dran, ne? Aber ja,
ja, ich glaube,
glaub ich auch, so, das wird jetzt noch für eine Saison mindestens halt weiterlaufen, eigentlich ja für drei, ne? Auf 3 Jahre gesichert. Aber ich glaube, damit sich das bewegt und damit das wirklich längerfristig trägt, muss einfach, ja, müssen neue Sponsoren rangeholt werden. Und ich glaube, das funktioniert durch sportlichen Erfolg. Haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Und ja, ich kann auch in der Ansetzung dieser Freispiele vielleicht einen leichten, ein Tribut daran erkennen, dass es eben gerade nicht so läuft und man doch eben darauf angewiesen ist, mehr Zuschauereinnahmen zu generieren.
Ich meine, sportlicher Erfolg meint Aufstieg. Nichts anderes, ja, ne? Weil letzte Saison
ja,
war sportlich sehr erfolgreich, genau. Es war sehr unterhaltsam, es war ein gutes sportliches Produkt, in Anführungszeichen, was wir da gesehen haben. Es war ein hoher Unterhaltungsfaktor, aber ja, es geht nur um Erstliga-Fußball. Das will ich nämlich genauso sagen, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube halt, ich meine, was man jetzt, war das heute Rheinische Post gestern, ich weiß es nicht, wie Jobs dann halt sagt, ja, in der Düsseldorfer, also diese Düsseldorfer, es gibt ja viele Wirtschaftsunternehmen, aber die haben man heißen meistens nur einen Ableger hier und die CEOs wechseln alle 2 Jahre. Also wie oft hat man solche Artikel in den letzten immer gelesen eigentlich? Ja, also das ist ja nichts Neues. Das kannst du ja copy-paste eigentlich jedes Jahr für die Fortuna so sagen. Es gibt halt Gründe dafür, dass halt Düsseldorf wirtschaftlich sehr stark ist, dass viele Unternehmen da sind, die aber alle größtenteils nicht, selbst wenn sie enger mit Düsseldorf verbunden sind, häufig nicht bei der Fortuna aufschlagen. So, ich glaube, da hat er sich halt mehr gehofft und das ist halt der dröfzigste Wirtschaftsleiter bei der Fortuna, der feststellen muss, dass es ein schwieriges Umfeld ist, in Düsseldorf Leute für die Fortuna zu begeistern, was die Wirtschaftsbosse angeht.
Ja, ich glaube, ihr habt recht. Also wenn das Projekt irgendwie wirklich langfristig Erfolg haben soll, dann geht es wahrscheinlich wirklich nur über einen zeitnahen Aufstieg in die Bundesliga. Um das Projekt aber überhaupt, glaube ich, kurzfristig und mittelfristig irgendwie erstmal weiter bestehen zu lassen, ist es, glaube ich, super wichtig, dass die Fortuna gar nicht unbedingt aufsteigt nächstes Jahr, aber dass die halt gerade bei den Spielen gegen Elversberg und Darmstadt und vielleicht auch noch gegen Münster, aber gerade bei diesen Spielen hier, 13., 18. Spieltag, gegen den HSV wird das nicht so wichtig sein. Da werden die Leute der Fortuna die Hütte einrennen. Aber diese Spiele da Ende November, Mitte Januar, dass die Fortuna da sehr weit oben dabei ist, damit wirklich das Interesse besteht, weil ich glaube, alleine durch die Auswahl der Gegner, die man da halt irgendwie dieses Jahr getroffen hat und dadurch, dass es halt eben das zweite Jahr Fortuna für alle ist und irgendwie nicht mehr das erste, es gut möglich sein könnte, dass es halt einfach weniger Anfragen geben wird. Und wenn man halt sehen wird, dass es halt jetzt im zweiten Jahr schon weniger Anfragen gibt als im ersten Jahr, dann wird es, glaube ich, relativ schwierig zu verkaufen sein. Also vor allen Dingen, wenn es deutlich weniger Anfragen sein sollten. Und angenommen, die Fortuna krebst irgendwo im Mittelfeld rum, das ist ja nicht komplett unmöglich. Wenn es darum geht, sich für die Elversberg-Tickets zu bewerben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da halt irgendwie einen deutlichen Drop sehen wird im Vergleich zu letzter Saison.
Andererseits möchte ich nur einmal einstreuen, dass eben das, was Jan vorhin gesagt hat, diese Saison war ja sportlich sehr erfolgreich und sehr unterhaltsam. Es wurden auch mehr Dauerkarten verkauft als im Jahr zuvor.
Fast man 20%, kann auch mal, ne? Also ich glaube 19%, also, so, das ist schon echt eine Menge. Also das, ne, kann man schon auch mal herausstellen. Hast du komplett, genau, recht, ja.
Das heißt, man kann auch vielleicht mal sehen, also was passiert, ob tatsächlich einfach jetzt mehr Leute regelmäßig zur Fortuna kommen und so. Und das kann natürlich auch passieren, nach so einer Saison, wenn dann Leute ein paar Mal da waren, ein paar von diesen Spielen gesehen haben, die ja fantastisch waren, dran geblieben sind und so. Ja, könnte es auch sein, dass man da ein bisschen Potenzial abschöpft und vielleicht ja dann sogar auch durch diese Fortuna für alle Spiele, gegen Lautern vor allem natürlich, was ja sehr, sehr besonders war. Also mal sehen.
Das ist ja jetzt eigentlich, vielleicht, wenn ihr jetzt nicht nur weiter über die Fortuna für alle sprechen wollt, der perfekte Überleitung, ja, in den sportlichen Bereich dieses Podcasts. Denn das ist ja der entscheidende, ja, Punkt, ne? Wie wird die Fortuna abschneiden und welche Auswirkungen das kurzfristig, langfristig für den Verein, für Fortuna für alle oder auch für alle anderen Dinge, die man sich da überlegen kann? Ja, so als Zweitliga-Fußballvermarktungstechnisch geht es ja eher darum, was macht die Mannschaft auf dem Platz und die Fans natürlich auf dem Ring auch, aber das hat ja ein gewisses Zusammenspiel. Das ist jetzt eine. Wenn ihr jetzt. Vielleicht machen wir es am Ende. Was ist denn euer Bauchgefühl eigentlich? Gibt es ein Bauchgefühl, was es das Sportliche angeht? Und dann können wir darüber reden. Schon
drüber reden?
Oder? Ja, weiß ich halt. Wir haben das nicht abgesprochen. Aber wir könnten jetzt das als Einstieg nutzen und darüber reden, warum wir dieses Bauchgefühl haben. Also, ne, welche Punkte der Vorbereitung oder auch im Kader uns da zu beeinflussen.
Ja, oder? Wir sagen jetzt erstmal alle, was unser Bauchgefühl ist. Dann reden wir drüber. Füttern sagen wir das noch ein bisschen mit mehr Fakten und füttern das mit den Bauchgefühlen und Fakten der anderen und den Meinungen der anderen vor allen Dingen. Und dann können wir das am Ende überprüfen, ob wir am Ende immer noch das gleiche Bauchgefühl haben. Dann hau mal raus, Jan. Was ist dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl. Ja, mein Bauchgefühl ist das gleiche wie die letzten zwei Jahre, was, glaube ich, immer so Rang 4 oder 5 war. Und es ist halt einfach nur ein Bauchgefühl, weil was Moritz über Paderborn gesagt hat, das stimmt bei mir ja auch so. Und ich habe auch nicht verfolgt, was jetzt, keine Ahnung, was wer gemacht hat. Ja, also ich habe so gesehen, okay, anscheinend ist so die Kaderzusammenstellung von Schalke jetzt nicht total scheiße gewesen und vom HSV, und die haben auch noch irgendwie einen gerade auslaufenden Kader, der hier vor Ort lokale Geißbock-Verein, der wird, glaube ich, für die zweite Liga auch irgendwie ein kompetitives Team aufstellen können. Frage ist,
ja, die sind ja irgendwie nicht so auseinandergebrochen.
Genau, die sind nämlich nicht so auseinandergebrochen. Gut, die waren aber auch in der ersten Liga vielleicht nicht so total, die sind aus Gründen abgestiegen, aber die zweite Liga ist halt einfach schlechter. Hört ihr ja zum ersten Mal, liebe Freunde. Und ja, da gibt es halt immer noch so ein paar Karlsruhe's, Fürths und vielleicht sogar der SC Paderborn. Also, ich glaube, das ist nur so ein sich selber beruhigen und keine Hoffnung machen. Weil ich glaube, wenn ich mir so angucke, was da potenziell drinsteckt in der Mannschaft, es gibt Probleme, ne? Es gibt so offensichtliche Kaderschwächen, Sturm und so, reden wir gleich drüber, aber es ist auch viel zusammengeblieben von der Mannschaft, die letztes Jahr uns so begeistert. Klar, einer der tragenden Protagonisten ist nicht mehr da mit Solis. Und Engelhardt könnte gehen und Tanaka auch. Das wär schon richtig scheiße, aber es sind auch noch immer echt gute Kicker da, ne? Also der Kern ist noch immer gut. Und das reicht.
Ja, aber ich finde, wenn jetzt Engelhardt und Tanaka wirklich gehen,
ja.
Dann muss man das anders bewerten, ob der Kern noch da ist. Ich gehe aber auch komplett bei dem mit, was du sagst. Also, ich weiß nicht, Moritz, vielleicht irgendwie auch mal deine Meinung dazu. Ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, wie wir vor wenigen Wochen eigentlich noch auf der Tribüne halt gestanden haben und Uchino diesen Elfmeter haben verschießen sehen, dann haben wir uns auf der Rückfahrt oder vielleicht sogar auch erst Tage später, ich weiß gar nicht, ob wir auf der Rückfahrt so viel gesprochen haben, darüber unterhalten, ja, wie viele Leute man da halt irgendwie das letzte Mal gesehen hat und dass wir eigentlich erwarten, dass, ja, dass dieser Kader halt eigentlich im Sommer auseinanderbrechen wird. Und Stand jetzt ist der Kader halt nicht auseinandergebrochen.
Genau, das sehe ich ganz genauso. Also ich meine mit, also ich glaube, wenn Tanakan noch geht, also sollte das mit Engelhardt klappen, dann sind wir doch wieder an einem Punkt, wo, glaube ich, viel sich ändert und ändern muss und ändern wird. Auch was die Eingespieltheit und sowas angeht. Aber ja, Stand jetzt, also ich bin positiv überrascht und auch nach diesem negativen, sehr negativen Gefühl, mit dem man da raus ist, bin ich eigentlich positiv überrascht und deswegen auch positiver gestimmt. Ja, genau. Also mein Bauchgefühl wäre 3 bis 5. Und das auch nur in völliger Unkenntnis eben von dem, was Hertha, Köln und so weiter eigentlich gemacht haben jetzt über diesen Sommer und Schalke und so. Deswegen weiß ich nicht, wie viele echte Schwergewichte es eigentlich zu knacken gilt, um den einen Platz höher zu stehen. Aber ja, das ist so mein Bauchgefühl. Und ich meine, die Fortuna hat ja in der Vorbereitung zumindest auch schon Sachen gezeigt, die sie kann.
Also genau, das ist nämlich das in der Vorbereitung, ne? Also, wenn wir das mal so sehen, Galatasaray und Ipswich waren ganz gut, da spielt man halt gegen bessere Mannschaften und kann halt aus einer Defensive heraus vielleicht agieren, bla bla bla. Und gegen so andere direkte, also Konkurrenten aus dem unteren Tabellenregion der zweiten Liga hat man sich bei diesem Turnier eher schwer getan. Aber ich meine, jetzt verbinden wir halt die Vorbereitung mit dem Kader und das ist auch gar nicht so schlecht, weil es ist, glaube ich, das Resultat unseres Einstiegs, der nicht so geplant war durch meine Frage. Aber ich glaube, wenn ich mir angucke, was kann die Fortuna eigentlich gut mit diesem Kader nur, ja, dann habe ich ein ziemlich großes Vertrauen in diese Verteidigung. Also ich finde den Defensivverbund, den ich da sehe, den finde ich ziemlich stark. Und da ist mir die Frage, wie tief kann die Fortuna mit einem starken Defensivverbund eigentlich fallen? Und ich glaube nicht sonderlich tief in der zweiten Liga. Deswegen glaube ich auch, dass die wie Moritz oder vielleicht auch wie Lou, dass die halt oben mitspielen werden. Die Frage ist halt, wie weit oben wird es reichen, weil dann kommt es nämlich schon darauf an, was du halt auch mal ein Tor schießt und so weiter und so fort. Aber ich finde gerade der Kern, der noch da ist, den sehe ich vor allem, wenn es hintenrum geht, ja, für die Defensive, sehr, sehr wettbewerbsfähig. Und das gibt mir eigentlich immer ein gutes Gefühl. Nicht, was attraktiven Fußball angeht, aber was erfolgreichen Fußball in der zweiten Liga angeht.
Ja, da kann ich dir, da würde ich dir auch zustimmen. Dieser ganze Defensivverbund, angefangen beim Torwart bis ins defensive Mittelfeld hinein, wenn da halt nichts mehr passiert, beziehungsweise da, wahrscheinlich wird da ja schon auch noch einiges passieren. Das gibt mir wirklich viel Hoffnung, aber wenn wirklich Engelhardt und Tanaka gehen, dann ist das, glaube ich, weil man die dann ja irgendwie erstmal ersetzen muss, sich dann einspielen muss. Das dann zusammen mit dem Abgang vom Unterschiedsspieler Zollis plus der Vakanz der Mittelstürmerposition und dann irgendwie noch diese fehlende Breite auf allen Außenpositionen, sind da schon relativ viele Baustellen, so, die man hat, ne? Weil irgendwie für mich sieht es jetzt nicht so aus, als ob man die Baustellen, die man gerade hat, halt löst, sondern als ob halt sich jetzt vor allen Dingen halt damit beschäftigt werden muss, erstmal Ersatz für Engelhardt zu finden, vielleicht einen für Tanaka zu finden und halt eben den Knipser zu finden. So, das ist ja auf jeden Fall was man angeht. Aber man wird halt irgendwie, glaube ich, wieder in der Kaderbreite am Ende doch halt vielleicht wieder ein bisschen weniger haben. Aber da wird die Fortuna natürlich auch nicht die einzige Mannschaft sein. Mir fällt es unfassbar schwer, irgendwie ein Bauchgefühl zu nennen. Also mein Bauchgefühl ist irgendwie 4 bis 11 oder so. Aber da muss ich mich natürlich noch ein bisschen genauer zurechtlegen und deswegen werde ich dann wahrscheinlich irgendwie eher auf sowas wie Platz 7 gehen, so, und dann irgendwie etwas mehr, etwas weniger. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie auch gerade mit dem Saisonstart, da können wir auch noch später drüber reden, die Fortuna hat ja wirklich nicht den einfachsten Spielplan erwischt in den ersten Wochen. Dass man da schon irgendwie noch ein bisschen ja, strugglen wird, irgendwie sich zu finden. Ne? Man hat irgendwie auch eine kürzere Sommerpause gehabt als die meisten Teams. So, das sind viele, viele kleine Details, aber auf der anderen Seite hat man halt eben diesen Umbruch nicht gehabt, den halt viele eben gehabt haben. Ne? Und es gibt sehr, sehr viele Sicherheiten, es gibt sehr, sehr viele Abläufe und es gibt sehr, sehr viele Kontinuitäten, auf die man bauen kann. Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall das Gerüst sehen, das für Erfolg spricht, und das halt dafür sorgen könnte, dass wenn die Sachen, die man halt um das Gerüst herum drapiert, wenn die halt funktionieren, so dann kann das tragen und kann das sehr früh tragen. Ich kann aber eben auch sehen, dass man halt ein bisschen strugglen wird am Anfang, und dann ist es halt wirklich schwierig. Ne? Ich meine, das wissen wir alle. Dass so eine Saison halt einfach sofort losgeht, und wenn du halt irgendwie einmal deinen Zielen so ein bisschen hinterherläufst, dann kann das halt sehr, sehr schwierig werden. Vor allen Dingen, wenn man wie die Fortuna in den letzten Jahren dann im Herbst irgendwie noch in so eine Verletzungsmisere hineinläuft.
Ja, ich glaube, du sprichst schon über den Terminplan, der ist wichtig, aber im Prinzip wiederholt sich ja so ein bisschen das, was letztes Jahr auch schon war. Ne? Also diese Frage, wie will die Fortuna eigentlich Tore schießen? Das war noch eine, die wir nach dem Hertha-Spiel gestellt haben. So, ne? Wo noch Daniel Ginczek der Stürmer Nummer 1 war und tatsächlich das Tor gemacht hat. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was wir auch nach der Vorbereitung nicht sicher sagen können. Weil man muss halt erstmal abwarten, wie im Wettbewerb der zweiten Liga, gerade mit dem schweren Auftaktprogramm, sich so die interessanten Spieler, die sich halt gerade anbieten und die zum Beispiel gegen Ipswich sicherlich einen schönen auch Ego-Boost bekommen haben, ja, für die Stürmerposition mit Danny Schmidt und halt für die Außenposition mit Tim Rossmann. Aber man muss natürlich jetzt mal abwarten, okay, was passiert eigentlich mit denen? Schmidt, der noch nicht nie das Niveau zweiter Liga gespielt hat über längeren Zeitraum oder noch nie überhaupt gespielt hat. Rossmann, der aus einer Verletzung wiederkommt, der sicherlich viel mitbringt, was man gebrauchen kann. Solche Spieler, das wird man ja erstmal im Laufe der Spiele sehen. Und die ganzen Dinge, wie was passiert eigentlich, wenn Ao Tanaka noch geht, ja, bei Jannik Engelhardt muss man ja davon ausgehen, dass er weg ist. Was macht Shinta Appelkamp auf links außen? Ja, wird das auch in der zweiten, also kommt er da wieder rein in das, was er halt mal unter Uwe Rösler phasenweise ja super gemacht hat, ne? Wird das auch funktionieren mit einem Ioa, der da eigentlich dann halt, ne, also beide sind quasi Rechtsfüße und das klappt ja bei Zolles aber auch schon ganz gut. Wird das mit denen zusammen? Das da braucht man, glaube ich, einfach ein bisschen Zweitliga-Fußball in den Knochen und in Analysebüchern, unserem dicken und prallen Analysebüchern. Das wird, glaube ich, das können wir gar nicht sagen, so, ne? Also klar, das ist die große Frage, aber ich würde auch sagen, der Kern ist da, der Trainer, das Trainerteam ist da, die wissen, was zu tun ist, den kann man vertrauen, und dann darauf aufbauend muss man sehen, wie sieht es mit anderen Vereinen aus? Der Darmstadt 98, erster Spieltag. Keine Ahnung, ja, wir werden nachher noch drüber reden. Die haben, glaube ich, die gleiche Herausforderung wie die Fortuna.
Mindestens.
Ja, mindestens so.
Ja, wir sprechen jetzt gerade schon auch ein bisschen also über all die Sachen, die wir jetzt zusammengefasst haben in Vorbereitung und Kader und sowas. Also ich habe zum Beispiel jetzt gegen Ipswich konnte ich nur die zweite Hälfte sehen, aber immerhin. Und da fand ich zum Beispiel einfach ein paar Sachen sehr, sehr vielversprechend. Also einmal, dass es eine ganz krasse Druckphase von Ipswich gab. Die haben ja dann auch ein Tor geschossen, wo die Fortuna sich dann aber auch raus befreit hat und dann wiederum gut aufgespielt hat. Und du merkst einfach, dass auf ein paar, also ich fand Zimbo zum Beispiel richtig geil, weil ich einfach schon wieder dachte, der ist schon wieder einfach on fire, der ist schon wieder in Topform. Einfach auch gute Kombinationen, gute Vorstöße nach vorne gesehen habe. Also das Passspiel hat mir teilweise sehr gut gefallen. Und eben Tim Rossmann, krasses Tempo, kann offensichtlich schon wieder ziemlich gut geradeaus laufen nach seiner Verletzung. Also den kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht überlasten und so. Aber das fand ich schon mal ziemlich gut. Und dann habe ich aber eine Frage an euch. Meint ihr denn, dass wenn Engelhardt geht, was ja relativ wahrscheinlich ist, man wirklich noch einen Ersatz holt? Oder macht man den Gamble mit Mbamba, der ja diese Position einnehmen soll und ja für Leverkusen auch ein paar Minuten schon gespielt hat und so, also sicherlich kein schlechter ist, aber man hat ihn für ein Jahr ausgeliehen. Und dann möchte man doch ziemlich wahrscheinlich auch, dass der in diesem einen Jahr spielt. Und das heißt ja, dass man sich doch einiges erhofft von ihm, oder nicht?
Also ich meine, in einem RP-Artikel gelesen zu haben, dass man die, dass man das Geld, das bei so einer theoretischen Engelhardt-Verpflichtung übrig bleiben würde. Also ich glaube, man bekommt ja, wenn man jetzt den Presseberichten Glauben schenken mag, von diesen 8 Millionen, die es erstmal an Fixsumme rund geben würde, soll man ja 5,3 bekommen, nee Quatsch, 4,7 soll man glaube ich bekommen, ne? Der Rest geht an Freiburg, also 4,7 Millionen. 3 Millionen gehen davon in die Deckung von Finanzlöchern, beziehungsweise ne, einfach an, ja, in Posten, wo man halt schon mal in Vorleistung gegangen ist. Auch aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Also das heißt, dann bleiben da ja, irgendwie knapp 2 Millionen übrig, 1,5, 2 Millionen. Und das Geld will man 1:1 in ein Paket Engelhardt-Ersatz und in ein Paket Mittelstürmer, der Knipser sozusagen, reinstecken. Also,
okay.
Und das sind, glaube ich, halt eben dann auch die Sachen, um die man sich dann wahrscheinlich jetzt gerade vorrangig kümmert. Ich glaube, Bamba ist, sieht man ein bisschen als so ein, ja, als so ein, als so eine Art Joker-Option irgendwie. Also der ist, glaube ich, schon, ja, nach dem, was man so lesen konnte, noch relativ weit weg gewesen jetzt am Anfang. Und der wird wahrscheinlich einfach so im Laufe der Saison, wird man, glaube ich, hoffen, dass der dann halt irgendwie einfach irgendwann zu einer Option und zu einer Ergänzung wird. Aber ich glaube, jetzt gerade am Anfang ist das niemand, auf den man da speziell irgendwie setzt, dass der direkt eine tragende Rolle einnehmen kann. Ja, da ist man wahrscheinlich wirklich die Hoffnung, dass er vielleicht so im Laufe des Herbstes sich da irgendwie seine Minuten immer mehr erspielen kann und wenn es halt ganz gut läuft, ja, dann einfach auch in der Rückrunde halt irgendwie wirklich auch eine Säule sein kann, vielleicht sogar, je nachdem.
Ich glaube, man hat ja auch Cello Sobotka, ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt keinen Sechser mehr hätte. So,
genau,
also
ich
man
glaube, das ist nur Cello für diese Position, ne?
Als reinen Sechser hast du Bamba, nur Cello. Ist halt die Frage.
Also ja, ich glaube,
du hattest ja vorher nur...
Als dieses Thema, ne, also als wirklich die Anker-Sechs, das ist Bamba ja, glaube ich, gar nicht. Das ist doch, glaube ich, schon eher so ein Box-to-Box-Spieler.
Ist das so?
Also ich glaube
weiß
ja...
Weiß ich nicht, glaube ich dir, aber... Ja.
Also ich glaube ja, dass... wir, was der bei der Position, was die Position angeht, schon eine Klaus Allofs Masterclass sehen werden, auch beim Stürmer. Das werden, und ich würde es gar nicht so als Vorwurf verstehen, sondern das werden eher so Transferfenster schließt sich, was gibt es noch für Möglichkeiten? Transfers? Ja. Kniffliger wird es, wenn Aratanaka geht. Weil dann kann man das Risiko nicht gehen. Also das ist dieses ne, kurz vor knapp zu gehen, das hat halt ein gewisses Restrisiko, was es mit sich bringt. Das fände ich, wenn man halt sagt, okay, ne, das geht ja auch schon mal gut. Vielleicht kann man auch sagen, das kann Olofs auch, wenn ihm gerade nicht irgendwelche Stürmer, die dann halt bei St. Pauli unterschreiben, zum Glück durch die Lappe gehen. Aber das fände ich sogar akzeptabel. Aber wenn Aratanaka auch noch geht, was ja auch immer noch wahrscheinlich ist, dann wird es schwierig. Dann kann man halt nämlich dieses Risiko nicht mehr gehen. Dann muss man auf jeden Fall jemanden holen, sicher, der auch ein gewisses Niveau mitbringt. Und das wird dann noch, natürlich auch nochmal schwierig.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da halt wahrscheinlich wirklich, wenn jemanden irgendwie eher am Ende holt und irgendwie jetzt am Anfang erstmal schaut, dass man da mit Cello und weiß ich nicht, vielleicht auch einem Zimbo das irgendwie das halt irgendwie moderiert bekommt. André Hoffmann kann das spielen.
Also
finde ich alles nicht gut. Nee, das ist nicht das, was ich, ne, ich nur, ich glaube so, wenn man sich anschaut, wie hat Allofs das die letzten Jahre gemacht, dann wurde halt immer gesagt, okay, die ersten 5, 6 Spieltage sind uns im Grunde mehr oder weniger egal. So, ne? Also da wir,
wir ja, da hoffen halt wir, nicht, dass wir nicht, durchkommen.
Nicht da den Kader zusammen zu haben. Ja. Ich meine, ich erinnere immer wieder gerne daran, vor 2 Jahren, als da am zweiten Spieltag oder am dritten Spieltag Christopher Peterson auf der 8 spielen musste, weil einfach sonst niemand mehr da war. Das hat man einfach immer so gemacht. Und ich glaube, man wird dann halt immer eher darauf warten, dass man halt irgendwie noch den einen Wunschspieler halt irgendwie etwas später bekommt, als dass man halt irgendwie vielleicht ein paar, als ob man irgendwie darauf setzt, halt einen kompletten Kader möglichst früh zu haben und die Mannschaft sich schnell einspielen zu lassen.
Ja, aber das ist nämlich, ja, also man hat jetzt schon ein paar mehr Transfers gemacht, also es gibt ja auch ein paar Transfers, die nicht geklappt haben, wo man sagen kann, das ist jetzt auch anscheinend nicht die Schuld der Fortuna, wie der Außenverteidiger Fredriksson, den man haben will, der ja auch kommen möchte, der auf dem Papier eine sinnvolle Verstärkung ist. Der Rechtsverteidiger holen, das verlange ich quasi letzten 5 Jahre ja schon. Passiert halt nicht. Und jemand, der eventuell auch noch links spielen kann, ja umso gerner quasi. Auch weil Leute nicht jünger werden und Verletzungen irgendwie auch noch dazukommen. Also wie gesagt, das ist Engelhardt ist ein richtig großer, schwerer Verlust im Paket mit Tanaka. Ich meine, man hat dann immer noch einen. Ja, das ist jetzt die Frage, was mit Appelkamp ist. Ne? Ich glaube, der spielt eher links außen, wenn bei Rossmann ist halt dieses Fragezeichen dahinter. Dann hat man halt Sobotka und Johannesson als Leistungsträger und dann muss man hoffen, dass da noch irgendwer anders zündet, weil sonst wird es auch ein bisschen dünn. Da musst du, also du musst eigentlich 2 holen. Aber mindestens 1 plus halt vielleicht noch irgendwie was nochmal klappen kann am Ende. Aber das ist natürlich schwierig, ne? Zentrale Mittelfeldspieler.
Ja. Ja.
Seht ihr das also denn so glaube, sicher, dass Appelkamp wirklich auf links außen startet? Also ich kann mir halt vorstellen, dass das eine Sache ist, die man jetzt vielleicht am Anfang ausprobiert, vielleicht auch gerade irgendwie gegen stärkere Gegner. Aber dass man das auch relativ schnell irgendwie wieder umbaut, wenn man halt irgendwie mehr Kreativität im Zehnerraum will und irgendwie mehr Ballbesitz hat.
Ja, der spielt ja nicht, weil der spielt ja halt bei Default, ne? Also du weißt immer noch nicht bei Tim Rossmann. Ich glaube, das ist ein guter Kicker. Frage ist, was hat halt die Verletzung mit ihm gemacht? Was kann er, ne? Also als Moritz eben meinte, ja, der kann schnell gerade auslaufen, dachte ich, das war nicht das Problem der Fortuna in den letzten Jahren. Da haben wir genug, die das können, ja. Aber ich glaube auch, dass er mehr kann. Aber
nein, das sollte nicht despektierlich klingen.
Nein.
Das gerade auslaufen war eher auf die Hüft-OP bezogen.
Ja, ja, ich habe das auch nicht so verstanden und ich war auch nicht so gemeint gerade, ja. Also das ist ja das Appelkamp-Thema, ist halt, dass du, wenn du anguckst, was sind so ein bisschen die Problemstellen, wo sollte man, wenn man hier wünscht, dir was spielt, noch Spieler kaufen. Die Stürmerposition, zu der kommen wir gleich, Mittelfeldposition, und du brauchst halt natürlich auch noch Außenspieler. Ja, du hast halt das alte Felix-Klaus-Phänomen, dass Felix Klaus halt keine Konkurrenz hat, weil Jonas Niemitz halt die Alternative ist. Es ist gut, dass er im Kader ist, wir wiederholen jetzt nicht zum 12. Mal, was wir von Jonas Niemitz denken. Super, dass er im Kader ist. Ist halt kein Felix-Klaus-Ersatz und du hast halt auf links außen halt Tim Rossmann. Punkt. Ja, und vielleicht.
Also, das heißt, du hast halt die Konkurrenz, aber du hast halt niemanden, dem Konkurrenz gemacht wird.
Genau. Ist halt unklar, was Danny Schmidt kann, von dem würde ich einfach mal erstmal nichts erwarten. Ja, also, wenn der irgendwie jetzt den Neuner machen kann und das ist okay, dann ist das mehr, als ich mir jemals erhofft habe. Ne? Das ist ein Spieler, bei dem man gucken muss, was kann der? Der ist talentiert, der hat bestimmte. Ja, körperliche Vorteile, die ihm da entgegenkommen, aber erstmal ist halt keiner, mit dem man planen kann. Ne? Und das ist ja das andere Thema. Du brauchst halt einen Außenspieler. Du brauchst halt einen Außenverteidiger und du brauchst halt auf jeden Fall noch einen auf Außen, der halt irgendwie Konkurrenz macht, auf rechts wie links. Weiß es auch nicht so, ne? Plus den Stürmer, den du noch brauchst, weil die beiden Stürmer, die du halt eigentlich hast, der eine ist verletzt und der andere kommt, die sind beide verletzt. Ja. Der eine hat einfach verletzt verpflichtet, der andere hat sich vor der Vorbereitung verletzt.
Ja. Ja, wenn wir dann jetzt irgendwie kurz über die Stürmerposition reden, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, um den Bogen noch kurz zu schließen, dass also ich mich auch sehr, sehr gut fühlen würde, wenn man sich auf Außen noch verstärken würde, am besten irgendwie auch mit Spielern, die entweder beide Seiten spielen können oder halt vorne wie hinten auf der Außenbahn spielen können, einfach um sich da so ein bisschen mehr Optionen zu geben. Das ist mir halt auch viel, viel zu wenig. Die Fortuna versucht da ja auch immer noch, wie man so hört, Nicola Gavori anzubieten auf dem Markt, für den sich aber irgendwie nicht so richtig ein Interessent findet. Von daher könnte da zumindest theoretisch noch viel, viel mehr Bewegung reinkommen auf dieser Seite. Also den würde man ja dann logischerweise auf jeden Fall ersetzen. Aber ich glaube, ja, wir würden uns halt alle da einfach mehr Varianten wünschen, mehr Möglichkeiten wünschen für Daniel Thun. Aber das scheint eben gerade zumindest nicht die Nummer eins auf der Agenda zu sein.
Gibt es hier eigentlich überhaupt, also okay, wir wollten über den Stürmer reden, ne? Aber das ist, ich versuche beides in einem. Stürmerfrage und Systemfrage. Ja, also aktuell brauchen wir ja nur einen Stürmer, weil wir alle, glaube ich, von diesem 4-3-3-System ausgehen. Und ich glaube, Tune auch. Aber das ist ja vielleicht auch noch was wir im Hinterkopf haben sollten. Ist das eigentlich, wir reden jetzt über den Stürmer und dann reden wir über das Spielsystem. Gibt es eine Alternative, die wir uns vorstellen können dazu?
Aber beim Stürmer meinst du jetzt?
Ja, genau, weil also aktuell brauchst du halt einen Mittelstürmer.
Naja.
Ja, du hast den Pecinovic und Vermey, die sich da halt drum käppeln werden mit kaputten Gliedmaßen, die sie haben. Und du hast einen, bei Vermey weißt du, was du kriegst, bei Pecinovic hoffst du, dass du halt die Upside kriegst, die er halt hat. Und dass du das Beuteschema Mittelfußbruch dir da entgegenkommt. Aber ich glaube, da kommt übrigens keiner mehr. Ne? Ich glaube, als Stürmer, die holen keinen Stürmer mehr.
Doch, ich glaube schon.
Ja, aber wenn dann halt so einen, den du nicht gebrauchen kannst.
Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich verweise nochmal auf diesen RP-Artikel. Ich bin mir da zu 99% sicher, dass ich das so gelesen habe. Also das mit dem Knipser stand auf jeden Fall drin. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man da noch jemanden holen will, wo man auch einfach relativ sicher ist, dass der die halt in der zweiten Liga halt ein paar Buden macht. Weil ich glaube, man ist auch realistisch genug zu wissen, dass es halt bei Pecinovic erstens, weil er aus dieser Verletzung kommt und zweitens eben aufgrund des Alters, ich meine, der wird sich jetzt das erste Mal an Fußball auf diesem Niveau halt irgendwie anpassen müssen, dass das noch richtig lange dauern kann, ne? Dass der vielleicht irgendwie, selbst wenn er halt funktionieren sollte, irgendwie erst dann in der Rückrunde halt irgendwie wirklich ein Faktor wird. Und bei Vermey weißt du halt auch nicht, wie der aus der Verletzung wiederkommt. Und es kann eben auch gut sein. Ich meine, wir wissen, glaube ich, alle oder sind uns da relativ sicher, Vincent Vermey hat letzte Saison in der Hinrunde massiv überperformt und war dann vielleicht in der Rückrunde ein bisschen weg von dem, was eigentlich so seine Normalform vielleicht ist. Aber ich glaube, niemand von uns wäre überrascht, wenn selbst ein komplett fitter Vincent Vermey halt jetzt irgendwie zwei solche Halbrunden gespielt, wie er sie halt in der Rückrunde gespielt hat. Und das kann trotzdem ja auch ausreichen, wenn die Qualität drumherum halt irgendwie gegeben ist und wenn es eine Mannschaftsgröße gibt. Aber der große Topscorer und Unterschiedsspieler ist mit Solis halt eben nicht mehr da. Deswegen sollte schon auch einfach ein bisschen mehr Tore schießen halt auch von den Stürmern übernommen werden. Und ich finde, gerade in so einer Liga wie der zweiten Liga, wie da Fußball gespielt wird, da zumindest die Option zu haben, einfach mal mit zwei Stürmern zu spielen und auch mal mit zwei Stürmern zu beginnen, ja. Vor allen Dingen. Ne? Also ohne, dass du dann halt direkt weißt, okay, wir können halt keinen Stürmer mehr von der Bank bringen. Das ist schon auch einfach wichtig so. Und gerade wenn man jetzt halt irgendwie dann auch vielleicht einen etwas anderen Fußball spielen will, mit so einem Tim Rossmann, der vielleicht einfach auch mal viel, viel besser zur Grundlinie kommt, als das in den letzten Jahren halt irgendwie so der Fall gewesen ist, da halt irgendwie mehr Optionen auf Mittelstürmer zu haben, fände ich wirklich wichtig.
Ich schaue gerade, was Robert Bojenik gerade macht. Spielt bei Boavista Porto.
Ja, ich glaube, der ist mittlerweile aus der Price Range von Fortuna raus.
Ja, wahrscheinlich, aber halt auch nicht, weil er so gut ist, sondern einfach, weil er bei Boavista so ein paar Tore gemacht hat.
Okay. Wahrscheinlich ist es ein sehr schlechter Spieler.
Nein, ist egal. Aber genau. Klar. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Deshalb habe ich halt diese Stürmerposition mit dieser Frage nach dem Spielsystem direkt verbunden, weil das, ich meine, du kannst natürlich auch überlegen, wir sagen ja immer, Jonas Niemitz ist halt eigentlich kein Rechtsaußen, sondern ist vielleicht doch eher ein Stürmer. Vielleicht passiert da noch ein Wunder.
Aber der wird ja nie naja, von Daniel Thun da eingesetzt. Also der sieht das ja definitiv nicht so.
Ja, ja.
Wahrscheinlich hat er da mehr Recht als wir.
Es ist halt einfach also, der Closer. So.
Ja. Der hat ja auch seine Moves, die auch von rechts kommend irgendwie ganz gut funktionieren. So, das, dafür wird er halt eingesetzt. So, das ist schon. Ja.
Okay.
Also ich bin mir sicher, dass die noch jemanden holen. Ich habe aber noch kurz eine Frage zu Danny Schmidt. Den hatte ich, der hat doch jetzt auch, also weil ich diese das Ipswich-Spiel habe ich nicht ganz gesehen, aber er hat ja schon da vorne dann alleine gespielt. Es ist aber nicht der Plan,
ich glaub, ihn das als ist Stürmer zu haben.
Ich glaube, das ist jetzt der Plan. Aber war es vorher nicht also auch der Plan? Wochen? Also ich hatte es.
Ja, vorher war es, glaube ich, nicht der Plan. Da hat sich Vermeil verletzt. Aber seitdem Vermeil verletzt ist, immer noch keinen anderen da vorne rumlaufen hat, ist es, glaube ich, der Plan.
Also ich glaube, genau, bei Danny Schmidt kann man das eh. Man kann das halt sehr, sehr schwer sagen. Ne? Also ich glaube, der ist halt auch bei Mainz irgendwie, hat er, glaube ich, boah, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Also entweder hat er bei Mainz oder in der gesamten Ausbildung irgendwie immer offensives Mittelfeld gespielt und letztes Jahr dann auf einmal mehr Stürmer oder es war eben genau andersrum. Aber es ist, glaube ich, generell einfach ein Spieler, der sehr variabel ist und der vor allem auch einfach, glaube ich, noch nicht so richtig auf eine Position halt festgelegt ist. Aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, letztes Jahr eben sehr, sehr stark auf einer Position gespielt, wo er halt größtenteils vorher nicht gespielt hatte. Und ich meine, das war eben die Mittelstürmerposition. Aber man hat ihn, glaube ich, dann schon irgendwie mit diesem Augenmerk geholt, dass man ihn dann halt, glaube ich, erstmal ja auch eher an die erste Mannschaft so ein bisschen heranführen will und den halt vielleicht genau. Irgendwie auch so ein bisschen als Springer haben will, ne? Der ja. Irgendwie mal in der ersten vielleicht so ein bisschen ranschnuppert, wenn da Not am Mann ist, aber im besten Fall vielleicht, ne, einfach mit ins Trainingslager in der ersten fährt und dann guckt man, wie es läuft, aber im Normalfall dann irgendwie zum Saisonstart oder etwas nach dem Saisonstart irgendwie erstmal in die zweite runtergeht, nachdem man vielleicht ein bisschen Luft geschnuppert hat und sich dann da über die Spielpraxis irgendwie weiterentwickeln kann, aber halt irgendwie immer diese Chance hat, dann irgendwie halt in der ersten zu spielen. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich halt anschaut, wie bei der zweiten in der letzten Zeit, wie variabel da die Offensivkräfte generell auch irgendwie immer gespielt haben. Also da hat man ja oft irgendwie so ein bisschen hin und her geschoben zwischen Spielern, die eigentlich als Mittelstürmern galten und eher vielleicht irgendwie als Flügelspieler oder als so schwimmende Stürmer. Da hat man, glaube ich, viel immer getauscht und viel ausprobiert und ich glaube, das war eben auch bei Schmidt der Plan und da lässt man sich jetzt einfach so ein bisschen überraschen und die Not gebietet es halt einfach gerade, dass man ihm halt sagt so, Junge, wir haben halt nicht so richtig jemanden, versuch dich doch mal direkt als Mittelstürmer in der ersten Elf. Das war jetzt gegen Ipswich so. Das wird dann halt vermutlich auch gegen Darmstadt so sein. Und auch wenn man natürlich sagen kann, man darf da jetzt mit Sicherheit keine großen Erwartungen haben. Erwartungen keine, aber die Chance für Danny Schmidt ist natürlich einfach riesengroß. So, ne?
No pressure. Aber,
nee, kein Druck, aber man kann halt, ne, man kann ihm halt sagen, yo, so, ne, die Chance ist halt da und du kannst sie jetzt nutzen, du kannst sie halt auch später nutzen. So. Er wird mit Sicherheit auch später nochmal Chancen bekommen, aber ich glaube, für so einen Spieler ist das natürlich jetzt irgendwie erstmal wie gemalt, auch wenn natürlich die Aufgabe keine kleine ist.
Der ich habe es nochmal nachgeguckt.
Ja, ich habe auch.
Du hast auch.
Letzte Saison.
Ja, okay, gut.
Er ist als Stürmer gestartet und ist als Mittelfeldspieler rausgekommen. Hat aber auf beiden Positionen seine Buden gemacht. Ne?
Also, und im letzten Spiel auch nochmal als Mittelstürmer.
Nee, hängende Spitze, oder?
Nee, MS.
Ja, stimmt. MS. Okay, ich bin so weit weg von meinem Bild. ja, aber das ist ja, ich glaube, also diese Spielweisenfrage und ich glaube, der Vorteil dieser Mannschaft, die wir beschrieben haben, es gibt halt ein Grundgerüst. Über den ganzen Zollis-Abgang haben wir halt viel zu wenig gesprochen, aber du kannst da gar nicht angemessen, das ist ja auch allen klar. Also, ja. Ne, was willst du da groß sagen? Das ist natürlich totaler krasser Verlust, die Spielweise. Ich erwarte trotzdem halt das 4-3-3, einfach weil Tune darauf setzen wird, dass es halt gewisse Mechanismen sind, die eingespielt sind. Das ist eine Sicherheit, die der Mannschaft gegeben wird, auch wenn der entscheidende Spieler im 4-3-3 für die Seitenwechsel, für die langen Bälle, ja, die Kastenmeier spielt und die Innenverteidiger spielen auf Zollis und so weiter und so fort. Wir haben das alles noch vor Augen. Deshalb war die Sommerpause ja so kurz und so, ne? Wir kennen das alles noch. All das steht halt völlig in den Sternen. Das ist aber auch allen klar, das braucht man nicht nochmal extra erwähnen, aber deswegen ist dieses 4-3-3 trotzdem irgendwie, ne, Vielleicht kann es ja Shinter. Deshalb ist es auch der Vorteil, ne? Der hat gewisse Vorteile, was das angeht. Ja.
Ja, ja, also trotzdem, also ich, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist für mich auch wirklich einfach eigentlich einer der wichtigsten Punkte und irgendwie fast die spannendste Frage, wenn Fortuna, wie wir das alle erwarten, wieder so ein bisschen mit Kastenmeier aufbaut, dann auf die rechte Seite und dann da halt Klaus und Zimmermann ihr Ding machen, wo geht der Ball danach hin?
Zu gibt's Tim Rossmann, Leute.
Ja. Oder geht ja. der...
Nee, ich hab's ja gesehen.
Ja, aber was machst du gegen den tiefstehenden Gegner? Was machst du gegen den tiefstehenden Gegner? Weil ich weiß halt nicht, ob, ne, also dann hat Rossmann da vielleicht irgendwie das Tempo, aber ja, der hat mit
also
Sicherheit.
Es sah
dann
auch technisch nicht so schlecht aus. Das war schon, also ich, genau, ich habe eine halbe Stunde habe ich den spielen sehen, von daher will ich ihn jetzt auch nicht zu hoch loben, aber es könnte halt auch ein Gamble sein, der irgendwie aufgeht. Und was ich eben auch sagen würde, dass eben dieses Kombinationsspiel teilweise über Tanaka, Klaus, Zimbo und dann die Verlagerung und so, das hat schon teilweise auch sehr gut geklappt, wie wir es auch im letzten Jahr schon gesehen haben. Ich glaube, wir sollten auch nicht, aber vielleicht sprechen wir darüber, wenn Engelhardt wirklich weg ist, weil das ist auch echt eine Hausnummer, dass der Typ weg ist. So. Ich meine, der hat die meisten Spiele gemacht. So, also ne, es ist eine...
Ja, und hatte halt eben auch letztes Jahr quasi die Marcel Sobotka Statistik, ne? Also wenn man da halt Fortuna Punkteschnitt mit und ohne anschaut, das war sonst eigentlich immer Marcel Sobotka und das war letztes Jahr halt Yannick Engelhardt, der da ja halt einfach ein ganz, ganz deutlicher Faktor dafür war, ja, dass man halt eben erfolgreich war, wenn er gespielt hat.
Habt ihr die meisten Kilometer gelaufen und so, also das ist schon auch ein Typ.
Also man kann auch wirklich da nochmal sagen,
ja.
Stimmt sollte, dass Alofs da eine Weiterverkaufsklausel reinverhandeln sollte, dann müsste man dafür Alofs wirklich über den grünen Klee loben, weil ich glaube, wir sehen das irgendwie alle, ne? Also dessen Karriere muss halt bei Como Calcio halt nicht vorbei sein, so, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, wenn ich den anschaue, das wirkt auf mich so wie der Prototyp eines Spielers, der halt einfach immer das nächste Niveau adaptiert und zwar relativ
annimmt.
Genau, ja, so sieht er halt für mich aus.
Würde ich auch sagen.
Und ich wäre halt nicht überrascht, wenn der halt wirklich noch eine sehr große Karriere vor sich hat.
Darf ich da mal zwei Fragen? Also ich glaube, dass der eigentliche Verlierer dieses Transfers der SC Freiburg ist. Ja. Weil die haben halt, das ist jetzt 8 Millionen für den auszugeben, ist für den SC Freiburg einfach zu viel gerade. Aber jetzt ist er ihnen ist halt weg.
So. Ja, genau, die hatten halt diesen Sommer das Matching Right und hätten ihn dann nächstes Jahr für 2,7 genau. glaube ich zurückholen können. Ja. Ne?
Das wäre halt,
ich glaube,
gewesen.
Auch
aber das, die andere also Frage,
quasi, dass vielleicht gerade einfach auch der Punkt ist, weswegen der Transfer irgendwie auch noch stockt. Ne? Ich kann mir schon auch vorstellen, dass man bei Freiburg vielleicht auch immer noch überlegt, ob man halt dieses Geld ausgeben soll und das da mit Sicherheit auch in den letzten Tagen und Wochen halt viele Diskussionen geführt wurden, weil dass man bei Freiburg halt nicht überlegt hat, ob man Yannick Engelhardt halt nächsten Sommer zurückholt, sondern dass man ihn zurückholt, das war, glaube ich, vollkommen klar.
Aber die andere Frage, also es ist jetzt ein bisschen weg von Fortuna, ne? Aber ich bin mir, also dieses Ziel, klar, der trainiert der Chess VB Gas, dafür würde ich ja meine Oma verkaufen, ne? Aber ist das so ein cleverer Karriereschritt? Weil die haben, also wenn ich mir angucke, wen die alles verpflichtet haben diesen Sommer, das ist völlig irre. Also die haben ja irgendwie, was die zukaufen, also es kann ja sein, dass ich kenne diesen Verein einfach nicht. Ja, die haben halt einen Geldgeber und keine Ahnung was. Ist ja auch in Italien ein bisschen was anderes. Aber ist das ein Verein, der jetzt irgendwie der nächste sinnvolle Schritt für einen ist, der halt sich entwickeln will?
Keine Ahnung. Also ich weiß ja natürlich jetzt auch nicht, wer da auf der Position irgendwie in dem Kader ist. Aber ich glaube, dass halt Yannick Engelhardt an sich ein Spielertyp ist, der in Italien sehr, sehr gut ankommen könnte, so mit diesem Paket, ne? Weil er, die Liga ist da jetzt irgendwie noch nicht so krass physisch, wie es halt die englische ist, wo es vielleicht wirklich noch ein bisschen zu früh sein konnte. aber halt so ein unglaublich stabiler Sechser, der halt irgendwie einfach keine Fehler macht, der sicher am Ball ist, der pressingresistent ist und der dir aber vor allen Dingen einfach immer die Position hält und trotzdem irgendwie mal immer mit nach vorne stoßen kann und halt irgendwie auch ein bisschen gefährlich sein kann und so. Also ich glaube, wenn der da in dieser Elf halt irgendwie funktionieren sollte, dann kann das einfach auch super gut sein, dass er dann einfach auch genau nur ein Jahr da halt spielt. Und du hast halt eben auch Spiele gegen einen Riesenhaufen Mannschaften, wo du halt dann echt irgendwie auch ein paar Schlüsse draus ziehen kannst. Ne? Also in Italien spielen halt ein paar andere Mannschaften, als es halt, als es halt der Bundesliga der Fall ist. So,
das du, ist klar, eine, du kannst halt, ja, Bologna ist das gute Beispiel.
Mehr, ne? Qualität, ja. im oberen Drittel. So, darauf kann man es vielleicht irgendwie runterbrechen. Und es kann natürlich einfach sein, dass man da halt relativ große Zusagen gemacht hat, ne, in puncto Spielzeit, dass man da einfach einen Einsatz, guten Plan aufgezeigt hat.
Nein.
Ja. Und vielleicht ist ja eben auch nicht nur auf dieses Entwickeln geschaut worden, sondern vielleicht irgendwie auch einfach auf die Lebenssituation. Also ich glaube, so ein Jahr in Como da am See wohnen, am See. Das, oder vielleicht auch zwei oder drei, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Wobei, ich glaube, Jan, da hast du schon recht, würde ich erstmal eigentlich weniger vermuten, dass das den Ausschlag gegeben hat.
Also ich glaube, also die haben einen Spieler, der defensives Mittelfeldspieler ist im Kader und neun, die zentrales Mittelfeld daneben sich stehen haben. Aber ist egal. Ich habe rechtes Mittelfeld dazu gezählt. Sorry. Okay, habe ich mich missvertan. Aber ja, das ist nur ein Seitenthema. Also es ist einfach interessant. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er da hingeht, ja. Aber nee. Ist auch kein Verein, den ich, obwohl Cesc Fabregas der Trainer ist. Vielleicht gibt es ja einen Grund mehr, Serie A zu gucken. Also ich glaube auch, dass das sein kann. Ne? Also wie gesagt, Bologna hat ja jetzt jede Menge Spieler hervorgebracht, die sich sehr, sehr gute Verträge unterschreiben werden. Und wenn er da glaubt, dass das so sein kann, dann sei ihm das ja auch gegönnt. Es war ja eh klar, dass das etwas ist, aber ja. Ich glaube, wir haben nochmal klar gemacht, wie wichtig dieser Position ist, wie wichtig dieser Abgang potenziell sein wird. Ja, hat sich unser Bauchgefühl jetzt eigentlich verändert? Also meins hat sich schon ein bisschen ins Negative verändert. Aber ich würde nicht von der Positionierung weggehen. Ich glaube, das passt immer noch. Ja. Aber diese Offensivfrage ist dann, ist gerade durch Zollis und so weiter und so fort und Engelhardt schon nochmal den potenziellen Ao Tanaka-Abgang. Auch ein eigenes Thema, ne? Also warum auf den noch keiner aufmerksam geworden ist und der nicht schon lange weg ist, ist mir nicht ganz klar, aber
kann ich auch wirklich nicht so gut verstehen. Also es gab ja mal diese Gerüchte, dass Fortuna irgendwie zu viel wollte. Ich weiß nicht, wer da angefragt hatte, also zu viel Geld Leeds, genau. Das kam jetzt nochmal in diesem Ipswich-Zusammenhang auf, dass Fortuna da einen zu hohen Preis quasi abgefragt hat. Ich weiß
es auch nicht. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mich frage, wieso nach England? So, der würde halt von seinem Spielertyp würde der so gut nach Spanien passen. Und ich glaube, wenn jetzt das Gerücht gekommen wäre, dass Como Calcio an Ao Tanaka dran ist, wären wir vielleicht sogar ein bisschen weniger verwundert gewesen, als wenn es jetzt Yannick Engelhardt gewesen wäre, oder? Also ich glaube, auch nach Italien, auch in Italien würde ich den irgendwie noch eher sehen eigentlich, als jetzt in England.
Keine Ahnung, habe ich nicht ausreichende Kenntnis der anderen Ligen.
Also Yannick Engelhardt ist schon halt der bessere Spieler von den beiden, ne? Aber Ao Tanaka ist halt auch ein fantastischer Spieler.
Es geht mir jetzt gar nicht so speziell um die Qualität, sondern genau, wie wir gerade geredet haben, okay, irgendwie schon, ne, kommt ein bisschen aus dem Outfield irgendwie mit Engelhardt zu einem italienischen Aufsteiger. Ne? Also da hätte man irgendwie auch mit allem anderen irgendwie gerechnet. Ich hätte vor allem damit gerechnet, dass er in der Bundesliga, dass er einfach in die Bundesliga geht. So, sage ich ganz ehrlich. Aber
ja
sicherlich ein Thema. Die Themen Engelhardt und Tanaka, das werden mit großer Sicherheit, egal in welche Richtung es da gehen wird, werden das Themen sein, die uns in den nächsten 4 Wochen noch viel begleiten werden. Von daher können wir da auch die nächsten Wochen weiter drüber sprechen, glaube ich.
Vielleicht auch, weil der Anfang der Saison so richtig knackig ist. Ja, also da wird man das Fehlen der Leistungsträger noch stärker merken oder das den späten. Also wenn jetzt hier Tanaka irgendwie, ne, 30.8. vor dem Hannover-Spiel noch wechselt, wäre es ja gut, weil er dann schon 4 Spieltage in den Knochen und hat nur 4 Spieltage, die nicht ganz einfach sein werden, gespielt gegen Darmstadt, Auftakt, dann zu Hause in Karlsruhe, dann das unglückliche Pokalspiel in Dresden, werden wir an anderer Stelle drüber sprechen, dann, ja, das Spiel in Ulm, okay, dann gegen Hannover, Hertha BSC, 1. FC Köln, Greuther Fürth, Hamburger Sportverein und dann wird es ein bisschen entspannter. Aber das ist ein richtig, richtig kracher Auftaktprogramm mit sehr, sehr, also mit inklusive easy Ausscheiden im DFB-Pokal und allem, was daran bekanntermaßen hängt, mit Geld und Unruhe. Du hattest schon angemerkt, das ist schon echt ein wichtiges Thema.
Und da, kommt auf jeden Fall auch ein Teil meines Bauchgefühls halt her, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, weil ich halt glaube, von den Mannschaften, gegen die wir halt in der ersten Hälfte spielen, der Hinrunde, das sind eigentlich wirklich alles Mannschaften, die ich entweder im Aufstiegskampf oder zumindest irgendwie so ein bisschen in diesem Umfeld erwartet, zumindest in dieser Phase der Saison, wenn ich da jetzt mal Ulm nochmal irgendwie ansprechen darf, mit großer Ausnahme von Darmstadt, was eben aber auch nicht heißt, dass das ein einfaches Spiel wird. Nur bei Darmstadt glaube ich, die sind halt super schwer einzuschätzen, die kommen halt aus der Bundesliga und haben da ja irgendwie wirklich keine gute Saison gehabt. Die müssen sich wahrscheinlich irgendwie auch erstmal so ein bisschen sammeln und irgendwie mal gucken, was aber eben auch nicht heißt, dass die nicht auch einfach sofort irgendwie am ersten Spieltag halt schon funktionieren können. Da finde ich es halt irgendwie nur schwer einzuschätzen. Aber das ist ein Spiel, wo ich eigentlich sagen würde, das sollte man eigentlich echt, also im Besten sollte man da halt die ersten 3 Punkte holen. Was natürlich eine Binsenweisheit ist, aber ich sehe die Spiele danach eigentlich fast noch schwerer. Also Karlsruhe ist für mich so die eine Mannschaft, die ich wirklich da oben mit dabei habe, die vielleicht nicht die allernamhaftesten Spieler hat, aber die sehe ich wirklich oben mit dabei. Dann dieses Pokalspiel, ja, ich glaube, da hat Fortuna von allen im Profitop das schwerste Los von allen bekommen. Das wird sauschwer und dann halt gegen Ulm. Also Ulm weiß ich nicht, wo die am Ende der Saison stehen werden, aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass die relativ souverän die Klasse halten werden und dass die vielleicht auch gerade am Anfang so eine richtig positive Phase erwischen können. Ich meine, die haben das letzte Mal im Dezember verloren und haben jetzt in der Rückrunde halt wirklich alles ausgerollt und alles aufgerollt da in der dritten Liga. Und haben dafür relativ wenig Leistungsträger abgeben müssen. Das wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Und dann kommen halt eben diese ganzen Dickschiffe. Also, boah, das kann auf jeden Fall auch echt recht fies werden am Anfang. Ne? Also wenn es ein bisschen schlecht läuft, wenn sich ein paar Sachen nicht so richtig finden, die eine Verletzung hier, die andere Verletzung da, Transfers finden, also Zugänge kommen eher sehr spät irgendwie in der Hälfte und dann gibt's irgendwie mal, hat man ein bisschen Pech in dem einen oder anderen Spiel, dann kann das der Auftakt von einem ganz, ganz fiesen Herbst werden. Hoffe ich natürlich nicht, aber die Möglichkeiten dazu sehe ich halt schon.
Schweigen. Ich glaube, das gibt
gerade. Schweigen, ja, du bist da gerade tiefer drin als ich, deswegen ich halte mich da eher zurück.
Also, natürlich kann das so passieren, ne? Und es gibt irgendwie auch keine Gegenargumente, weil das, also, das ist ein schweres Programm, das kann halt passieren. Wenn man halt da durchkommt, dann ist das natürlich, ne? Dann werden die Träume hochgepickt, aber wer sind wir, hier optimistisch drauf zu gucken? Auf das, was da kommen mag. Und ich glaube aber, es ist halt wichtig zu sagen, das im Hintergrund zu haben, ist, glaube ich, auch für die Akteure wichtig, ne? Und zu sagen, also ich glaube, man kann sich davon nicht lösen. Ne? Man kann sich halt so und so oft jetzt sagen, es ist ein schweres Auftaktprogramm, da kann viel passieren, wir müssen ruhig bleiben und so weiter und so fort. Wenn da irgendwie mehr schief geht als gut geht, kannst du da rational trotzdem noch so rangehen. Aber es wird eine Unruhe reinbringen in die Mannschaft, in den Verein, in die Verantwortlichen. das passiert einfach automatisch. Und ich glaube, das muss man trotzdem muss man sich quasi das Rationale immer wieder vor Augen führen, dass es eben schwer sein kann.
Ja, und es gibt schon auch eben natürlich auch immer noch diese Sicht, die ich jetzt nicht teile, aber gerade irgendwie aus Teilen der Presse vielleicht und schon auch von einigen Fans, wo man halt sagt, okay, man muss sich jetzt mal genau anschauen, was irgendwie diese Art und Weise, wie man die Relegation verloren hat, mit der Mannschaft gemacht hat oder mit dem Verein gemacht hat.
Ich, ne?
Und es gibt schon auch negativ, es gibt schon irgendwie auch Negativbeispiele, die dann halt nach so einer verlorenen Relegation halt ganz, ganz schwer oder gar nicht mehr richtig auf die Beine gekommen sind. Ich glaube, Braunschweig ist da in den letzten Jahren ein so ein Beispiel, ne? Die dann einfach im Folgejahr direkt abgestiegen sind.
Ja, da muss man mal gucken, was mit dem Kader passiert ist. Dafür wissen wir zu wenig, ne? Also, aber ja, es gibt einfach andere Beispiele von Mannschaften, die halt ganz nah dran waren am großen Erfolg und dann halt danach einfach nicht mehr rankommen.
Ja, und man kann ja nicht leugnen, das wird natürlich in den Köpfen der Mannschaft drinstecken und des Trainerteams genauso ähnlich, wie es halt in unseren Fanköpfen halt auch drin steckt. Aber das ist natürlich auch genauso ein Erlebnis, an dem man halt eben auch wachsen kann. So. Und an dem wir als Verein halt irgendwie auch wachsen können. Und das ist eigentlich eher das, was ich halt erwarte.
Gut, wollen wir dann zum Abschluss auf Darmstadt gucken, was uns da erwartet am nächsten Sonntag?
Ja, genau.
Uns erwartet auf jeden Fall eine wunderschöne Auswärtstour, würde ich sagen erstmal. Vielleicht kommt man dann auch wieder so richtig rein in die Saison, wenn es dann wirklich losgeht.
Ja, also wenn Auswärtsfahren nicht hilft, dann hilft wahrscheinlich gar nichts. Aber bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Ja, was kannst du denn über Darmstadt 98 sagen?
Ja, also leider speziell, da es jetzt hier auch um den ersten Spieltag nach einem Abstieg geht, irgendwie auch noch gar nicht so wahnsinnig viel. Das mag ja bei der Fortuna schon schwer sein, irgendwie zu vermuten, wie das letztendlich alles aussehen wird. Das ist bei Darmstadt aber natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere Kategorie. Also man kommt wirklich aus einer furchtbaren Saison, wo man wirklich ohne großartig Gegenwehr zu zeigen abgestiegen ist. Also gerade zum Ende hin ist es halt dann noch komplett ausgefranst. Es gab wirklich eine riesige Menge von Niederlagen und eben auch von Negativität irgendwie, die aus dem Umfeld des Vereins zu vernehmen war. Was glaube ich, nochmal besonders bitter ist, weil glaube ich, dieser Ursprung der Negativität irgendwie auch schon in den letzten Wochen der Aufstiegssaison so ein bisschen zu verhaften ist. Und man hat sich da eigentlich nie wieder so richtig von erholt. Also da gab es irgendwie, glaube ich, so ein oder zwei Auslöser von, was irgendwie damit zu tun hatte, dass man sich da halt irgendwie, dass man so mehrfach den Aufstieg damals nicht hat klar machen können, obwohl man Matchbälle hatte. Und dann gab es eine Mallorca-Fahrt, glaube ich, vor dem letzten Spieltag. Danach hat man sich dann am letzten Spiel noch mit Restalkohol auch irgendwo ziemlich abschlachten lassen. Deswegen die Zweitligameisterschaft vergeigt. Und da gab es so einen kleinen Bruch zwischen Fans und Verein oder Fans und Team. Und das hat man irgendwie nicht richtig korrigieren können. Und die Frage ist für mich, ob man das jetzt in diesem Sommer hat korrigieren können. Das ist jetzt schon eine ziemlich lange Entwicklung. Und wenn man sowas nicht in den Griff bekommt, kann das natürlich irgendwie auch ziemlich, ziemlich fies enden. Also Bielefeld hat das die letzten 3 Jahre vorgemacht, wie sowas laufen kann. Und ich glaube, dass man bei Darmstadt sowas natürlich auf dem Schirm hat und dass man da sehr, sehr vorsichtig ist. Ja, und eben auch sehr alarmiert ist und man hat da einen großen Pluspunkt und das ist der Trainer, das ist mit Thorsten Lieberknecht jemand, der die zweite Liga wirklich sehr, sehr gut kennt und der hoffentlich weiß, welche Knöpfe er da drücken muss aus Sicht der Darmstädter, aber ob er das geschafft hat, das werden wir dann jetzt erst in den nächsten Wochen sehen. Was man auf jeden Fall sehen kann, dass bei Darmstadt sich ein neues System eingespielt hat im Vergleich zur ersten Liga. Man kann wahrscheinlich damit rechnen, dass man in einer Art 3-2-3-2-System spielen wird. Wobei da das Interessante ist, dass die sozusagen offensiven Außenpositionen von Schienenspielern besetzt werden, die dann aber eben oft auf Höhe des Zehners agieren. Also bin ich sehr gespannt, ob das wirklich dann eben gegen Fortuna am Sonntag irgendwie auch so auszusehen ist. Das ist auf jeden Fall ein System, das einen sehr, sehr starken Fokus erstmal auf die Defensive hat, und ich glaube, genauso wird Darmstadt halt da reingehen, ne? dass man eben genau weiß, okay, wir dürfen hier nicht reingehen mit dieser Auffassung, wir sind der Bundesligist, sondern wir müssen hier direkt von Anfang an guten, ehrlichen, defensiven, physischen Zweitliga-Fußball spielen. Das ist das, was Darmstadt unter Lieberknecht schon in der Aufstiegssaison und in dem Jahr davor ausgemacht hat. Und genau das wird man jetzt eben auch wieder versuchen. Und genauso hat man eben auch im Sommer eingekauft. Man hat mit Kai Klefisch und Paul Will für die Sechserposition halt physische Spieler geholt, die zwar auch einen geraden Ball spielen können, aber die ja eben auch sehr zweikampfstark sind. Und man hat mit Luca Marseiler einen weiteren Transfer aus der dritten Liga getätigt von Viktoria Köln, der da relativ viel gescored hat, schnell ist und auch ein interessanter Mann ist, auf den man auf jeden Fall mal achten muss. Und hat natürlich eben auch wirklich ein Augenmerk auf die Physis gelegt, hat von Wien Wiesbaden Vukotic geholt. Das ist ein, das weiß ich, ob ihr euch noch an den erinnern könnt, der ist über 2 Meter groß, also wirklich so ein kompletter Hühner als Innenverteidiger. Und man hat eben auch diesen unvermeidlichen Schrank als Wandspieler geholt für den Sturm, auch aus der dritten Liga mit Finn Lakenmacher von 1860 München. Auch einen ganz, ganz interessanten Spieler, der aber sehr streaky ist. Also der hat immer mal ganz gute Phasen und dann hat er Phasen, wo es ihm wirklich über Wochen irgendwie auch schwerfällt, überhaupt in die erste Elf reinzukommen. Also finde ich, auf den kann man irgendwie auch vielleicht im Laufe der Saison mal so ein bisschen achten. Aber den finde ich wirklich extrem spannend. Aber ich wäre mir wirklich sicher, dass Darmstadt nicht versuchen wird, besonders viel den Ball zu haben. Und da kommen wir vielleicht dann irgendwie auch schon zur ersten Krux, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt aussuchen könnten, wie so ein erstes Saisonspiel läuft, würden wir uns als Fortuna Düsseldorf ja wahrscheinlich auch wünschen, dass man halt eher vielleicht ein bisschen abwartend reagieren kann und dass man eben auch versucht, dass man als Fortuna Düsseldorf auch ein bisschen abwartend reagieren wird und dass wir dementsprechend vielleicht nicht das allerspannendste und interessanteste Spiel jetzt am Wochenende sehen, wenn nicht irgendwie über eine Standardsituation oder über einen individuellen Fehler da ein relativ frühes Führungstor fällt.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite mit dem, was du gerade angesprochen hast, hast du dann dein erstes Heimspiel, spielst zu Hause und willst natürlich die Fans auch wieder zurückholen. Also ich glaube, da ist direkt ein bisschen Druck schon drauf bei Darmstadt, da nicht irgendwie Hauptsache erstmal nicht zu verlieren. Könnte ich mir eher vorstellen, dass es nicht ein totales Hintenreingestelle wird von Darmstadt. Einfach aus dieser Position raus, die Saison nach so einer, ich meine, die haben ja wirklich kein einziges Spiel gewonnen gefühlt in der ersten Liga, nach so einer Saison dann wieder versöhnlich anzufangen.
Ja, ich finde, das ist eher ein Argument dafür, dass man halt auf keinen Fall verlieren will. Also ich habe so ein ganz starkes Gefühl wie das Hertha-Spiel Anfang der letzten Saison. Es war kein gutes Fußballspiel, was die Fortuna damit. Es wird eine Szene sein, ne? Wie das da halt auch, also in meiner Vorstellung.
Also ein theoretisches 0-0 und praktisch kann es dann aber 1-0 für irgendwie.
Ja, ich glaube, es wird 1-0 ausgehen. Ich würde es, glaube ich, 1-0 tippen. Und das ist dann aber halt nicht, dass man halt sagt, boah, das war, ne, hätte auch 2-0 ausgehen können, sondern so, ja, das ist dann einfach, die einen hatten dann einfach die Gelegenheit genutzt und die Daniel Ginczek macht das Tor dann. So, also, aber ich rechne nicht mit einem guten Fußballspiel, also mit einem attraktiven Fußballspiel, ja, für die unterhaltungsverwöhnten Sponsoren bei der Fortuna wird es, glaube ich, kein Leckerbissen. Das ist mein Bauchgefühl, aber ich glaube, es ist gar nicht so ein schlechter erster Beginn. Es wird halt ein anstrengendes Fußballspiel, es wird halt ein Spiel sein, das, wo die Fortuna halt zeigen muss, was sie halt nach vorne kann oder halt auch nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man so anfängt.
Und Darmstadt hat halt einfach seine Themen und ist anfällig. Ne? Ohne dass sie halt jetzt Fortuna jetzt Favorit sein muss und umgekehrt, aber ich finde es eher gut, dass es so ein Beginn ist. Ob dann direkt das Restprogramm so folgen muss, ist ein anderes Thema, ne? Ja. Aber als Auftakt finde ich das gar nicht schlecht.
Ja, ich denke auch, es geht wirklich einfach in den ersten Wochen, wie eigentlich immer schon die letzten Wochen, bis dann die Transferphase zu Ende ist, darum halt irgendwie, und es ist wirklich völlig egal, wie halt einfach irgendwie die paar Punkte da halt irgendwie rauszuquetschen, damit man halt irgendwie in der Tabelle einigermaßen vernünftig dasteht, und da muss man halt gucken, wo es dann halt danach irgendwie hingeht und welche Sachen irgendwie dann danach entwickelt werden. Für mich sind halt wirklich, wie eben schon erwähnt, so die Schlüsselspiele sind halt das Spiel gegen Dresden und gegen Ulm. Ich glaube, wenn man da gut aussieht, wo ich wirklich Sorge habe, wenn man da gut aussieht, dann werde ich meine Hoffnungen deutlich nach oben korrigieren. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber okay. Ich glaube, aus diesem Darmstadt-Spiel kann man jetzt sehr wenig, also kann man vermutlicherweise, glaube ich, sehr, sehr wenig Rückschlüsse ziehen und sehr, sehr wenig mitnehmen dafür, wie es halt in dieser Saison halt laufen wird, wo es hingehen wird. Aber wenn man da halt irgendwie, genau wie letztes Jahr, sich irgendwie so ein 1:0 da halt irgendwie so ein bisschen ergaunert, dann ist das mit Sicherheit keine schlechte Sache.
Ich gehe da nicht mit, also Pokalspiel schon, aber wenn du gegen Ulm gewinnst und die nächsten drei Spiele keinen Punkt holst, das ist gegen Hannover, gegen Hertha und gegen Köln, das ist die entscheidende Phase. Dieses Dreierpaket, Hannover, Hertha, FC, das ist für mich, das ist für mich so ein bisschen die Klammer, das erste Drittel der Saison bestimmen werden.
Ich sehe ja schon nicht, dass man gegen Dresden überhaupt irgendwie weiterkommt. Also,
ja, aber es sind ja zwei Themen. Ne? Einmal ist Pokal, das wäre schon bitter. Aber ich glaube, das Ulm-Spiel sehe ich gar nicht so wichtig, sondern die drei, dieses Paket danach, das ist ganz entscheidend. Dann ist auch die Transferperiode nach dem Hannover-Spiel vorbei. Und da ist nochmal eine Länderspielpause nach Hannover vor Hertha. Also, ne? Du kannst nochmal drüber nachdenken, was du machst, und hast dein Team zusammen oder auch nicht. Und dann hast du halt Hertha und FC. Und kommst das eben aus diesem Spiel gegen Hannover zu Hause, wo du eben vielleicht auch schon mal was sehen kannst.
Naja, auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall zwei Mannschaften unter diesen drei, die ich auf jeden Fall unter den ersten vier, fünf sehe. Ja, eigentlich sehe ich alle unter den ersten fünf, glaube ich.
Und ja, es gibt so viele Mannschaften, die unter den ersten fünf stehen, das sind mehr als fünf Mannschaften.
Ja, ich würde auch sagen, es sind eher so sieben mindestens, die in den Top 5 landen.
Du musst einfach unter den sieben Mannschaften sein, die am Ende die Top 5 bilden. Ja, da muss die Fortuna dabei sein. Okay, ich würde sagen, wir machen ein Schleifchen drum um diese Folge.
Ja, bin ich auch einverstanden.
Nee, ich glaube, viele, viele Dinge von dem, was ja so eine Saisonvorschau ausmacht, eine vollständige, können wir ja einfach heute gar nicht ansprechen, weil ja einfach schon fünf Spiele gespielt werden, bis die Transferliste schließt. Von daher werden wir eben viele weitere Aspekte dann einfach in diesen Folgen, die da halt noch bis dahin kommen werden, aufgreifen, dann hoffentlich auch wieder in vollständiger Runde. Also ich bin auch nochmal sehr gespannt, mir dann Tims Meinung dazu anzuhören, wohin es in dieser Saison gehen wird und wie es dahin gehen wird und so weiter. Und und vor allem bin ich auch sehr gespannt darauf, worüber wir hier nächste Woche sprechen werden, wenn es eben darum geht, wie ist die Fortuna gegen Darmstadt gestartet.
So sieht's aus. Macht's gut.
Yes. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.